Deutschlandfunk Kultur heute. Am Mikrofon begrüßt sie Maja Elmenreich.
El cine nunca va a morir.
Das Kino wird niemals sterben. Zu dieser pathetischen Beschwörung ließ sich Thierry Frémaux hinreißen. Der sonst so konkurrenzbewusste Festivalleiter von Cannes appellierte beim Filmfestival im baskischen San Sebastian an den Überlebensgeist des guten alten Kinos. Was blieb ihm auch anderes übrig? Frémaux eigenes Festival im Mai war wegen Corona schließlich ersatzlos gestrichen worden. Und nun ist einiges, das man sich eigentlich für Cannes gebunkert hatte, in San Sebastian zu sehen. Große Namen am Golf von Biscaya. Wir berichten gleich vom wundersamen Aufstieg des spanischen Filmfestivals. Und wir lassen uns erklären, warum in Frankreich derzeit erbittert darüber gestritten wird, ob Arthur Rimbaud und Paul Verlaine im Panthéon ihre letzte Ruhestätte finden sollen. Außerdem sprechen wir über den Afro-Zensus, eine Online-Befragung von Menschen afrikanischer Herkunft zu ihrer Lebenswirklichkeit in Deutschland. Zunächst also nach San Sebastian zum Internationalen Filmfestival. Dort feiert man normalerweise insbesondere das lateinamerikanische Kino. Doch Corona wirbelt auch diese Normalität durcheinander und sorgt dafür, dass die neuen Filme von François Ozon, Thomas Vinterberg und dem Regiedebütanten Viggo Mortensen im Zentrum der Aufmerksamkeit in San Sebastian stehen. Für uns vor Ort ist der Filmkritiker Rüdiger Suchsland. Seit Jahren begleiten Sie, Herr Suchsland, das Filmfestival in San Sebastian. Wie anders ist denn nun dieser Festivaljahrgang 2020?
Ja, es ist natürlich einiges anders. Also zum einen Corona und die üblichen Maßnahmen, das kennen wir zur Genüge von anderen Festivals, müssen wir nicht thematisieren. Zum anderen, wie Sie schon erzählt haben, dass hier andere Filme zusätzlich laufen. Also man kann sagen, es ist das übliche Programm. Es gibt ganz hervorragende Filme aus Lateinamerika und aus Spanien selber. Es gibt aber zusätzlich im Wettbewerb, der immer schon international war, eine erhöhte Präsenz sehr bekannter Namen. Thomas Vinterberg, den Dänen, der schon mal die Goldene Palme in Cannes gewonnen hat, haben Sie erwähnt. Mads Mikkelsen, sein Hauptdarsteller, ist auch da gewesen. Dann haben wir hier François Ozon, der Franzose, der allerdings auch so viele Filme macht, dass er eigentlich immer auf allen möglichen Festivals unterwegs ist. Er hat in Cannes hier schon mal den Hauptpreis im Wettbewerb Die Goldene Muschel gewonnen. Und insgesamt sind 16 Filme, die in Cannes gelaufen wären. Cannes hat ja so eine Liste veröffentlicht. Die werden hier gezeigt. Nicht alle im Wettbewerb natürlich, in verschiedenen Sektionen. Man kann einfach sagen, zusammenfassend, das ist eine besonders gute Edition dieses Jahr durchaus wichtigen Festivals, das aber normal schon eine Klasse unter Cannes oder Venedig einzuordnen ist.
Mhm. Wahrscheinlich nicht in Cannes, sondern ja ausdrücklich aus und auch für San Sebastian gedreht ist der neue Film von Woody Allen, Rifkin's Festival heißt er. Ein Film über ein Filmfestival, also eigentlich der klassische, der perfekte Eröffnungsfilm mit viel Raum zur Selbstbeweihräucherung. Was war das für ein Auftakt?
Und das war ein guter Auftakt, das muss man schon sagen. Also Woody Allen hat ja eigentlich in der letzten Zeit uns auch mit seinen Filmen nicht viel Freude bereitet. Der hat, würde man sagen, so ein Spätwerk hingelegt, wo er ein bisschen gewirkt hat, als ob er von sich selber gelangweilt ist. Und jetzt eindeutig auch ein Film, der so ein Kommentar sein will zu seiner privaten Situation, also ein Künstler in Schwierigkeiten, ein Künstler, der öffentlich angegriffen wird, zu Recht, zu Unrecht, das muss man nicht bewerten, aber Woody Allen reagiert da drauf. Also schon, es gibt immer wieder das Spiel mit Träumen, mit der Flucht in Träume. Es gibt gleichzeitig dann auch diese Ebene, dass er den Moralismus vor allem der Presse kritisiert. Der Film, wie gesagt, spielt auf einem Filmfestival und zwar dem von San Sebastian. Die Hauptfigur ist ein typischer Stadtneurotiker, diese typische Woody Allen-Figur, der als Begleiter seiner Frau, einer PR-Agentin, auf dem Festival zu Gast ist, eigentlich ein Schriftsteller, der verliebt sich in eine spanische Ärztin, aber diese Handlung, die ist nur so eine lose Folie, um über Film zu reden, Filme auch, Filme des europäischen Autorenkinos wieder auferstehen zu lassen in den Tagträumen dieser Hauptfigur. Der hat nämlich, der träumt dann von Truffaut, von Godard, von Fellini, von Bergmann und setzt sich selber und die Figuren seines Lebens, also seine Ehefrau, einen französischen Regisseur, auf den er eifersüchtig ist, eine Ärztin, in die er sich verliebt und so ein paar andere Menschen, versetzt er in bekannte Filmszenen, zum Beispiel von Truffaut. Und das hat spürbar dem Ensemble auch jemand wie Woody Allen selber, seinem Kameramann, dem Italiener Vittorio Storaro, sehr viel Spaß gemacht. Also man spürt diese Freude und es ist ein Film, der vor allem mal eine Hommage an die Filmgeschichte ist. Und als solche funktioniert die sehr gut und ist natürlich, Sie haben es gesagt, der perfekte Eröffnungsfilm, zumal er in San Sebastian gedreht wurde, also auch den baskischen Tourismusbehörden sicher gut gefällt.
François Ozon, das haben Sie vorhin schon gesagt, der ist gerne überall zu Gast, auf allen Festivals. Unser neuer Film jetzt also in San Sebastian, Été 85 oder auch Der Sommer 85. Nun kennen ja viele Ozon als einen überaus wandelbaren Regisseur. 8 Frauen, Swimmingpool, Franz, um nur mal 3 seiner bisherigen Filme zu nennen. Was passiert da in diesem Sommer 85?
Ja, das ist ein typischer Ozon-Film in dem Sinn, dass es auch nicht nur Ozon ein wandelbarer Regisseur ist, sondern auch seine Filme sich wandeln. Das sind oft Vexierspiele, die in die Irre führen. Und man geht als Zuschauer in diesen Film rein und denkt erst, man sieht jetzt eine dunkle Geschichte, ein junger Mann, der vermutlich ein Serienmörder ist. So beginnt das. Der sagt, wie sehr er vom Tod fasziniert ist und hier ist die erste Leiche. Dann stellt er einen anderen jungen Mann vor, der noch lebt, der eine zukünftige Leiche ist. Und schon an solchen Wortspielen merkt man dann, es kriegt dann doch einen etwas heiteren Ton, ohne dass es so ein französischer Ferienfilm aus dem Sommer 85 wird. Kurz und gut, es ist eine schwule Liebesgeschichte, bei der der Partner, den die Hauptfigur dann kennenlernt, der stirbt, an einem Unfall allerdings. Und das wird zu einem Moment des Erwachsenwerdens. Also Ozon, der ungefähr so alt war wie seine Hauptfigur im Jahr 85, führt uns vielleicht in seine eigene Jugend zurück, zumindest in das Empfindung und die Atmosphäre der 80er Jahre mit viel Musik, so ein heiterer Sommerfilm, ohne die Intellektualität eines Eric Rohmer, ein bisschen zu abgekühlt, könnte man sagen, um wirklich einen Zuschauer zu berühren, aber ein sehr souverän gemachter, guter Film.
Rüdiger Soßland berichtete vom Filmfestival aus dem spanischen San Sebastian. Herzlichen Dank dafür. Am Samstag wird er wieder zu hören sein in Kultur heute. Dann geht's um die lateinamerikanischen Filme. Im Tode wieder vereint. Dieses romantische Ideal wünschen den beiden Schriftstellern Arthur Rimbaud und Paul Verlaine die Unterzeichner und Unterzeichnerinnen eines offenen Briefes an den französischen Präsidenten. Aus politischen, moralischen, literarischen und rechtlichen Gründen soll das einstige Liebespaar Seite an Seite im Pantheon der großen Ruhmeshalle mitten in Paris begraben werden, so der Tenor der Petition. Späte Gerechtigkeit oder politisch korrekte Übergriffigkeit? Diese Frage erhitzt das literarische Frankreich in diesen Tagen. Deshalb meine Frage an den Literaturkritiker Dirk Furich. Woher rührt denn dieses plötzliche Plädoyer? Warum sollen die beiden auf einmal in die nationale Ehrenhalle Pantheon?
Na, weil sie zwei der bedeutendsten Dichter der französischen Sprache sind, wie es in der Petition heißt. Aber nicht nur, also das wäre der literarische Grund. Es gibt aber noch einen anderen, nämlich weil sie zwei Symbole der Diversität sind, die zu ihrer Zeit, also Ende des 19. Jahrhunderts, unter der gesellschaftlichen Homophobie gelitten haben. Sie sind die französischen Oscar Wildes, so heißt es in diesem Aufruf an den Staatspräsidenten. Und die Leute, die diese Initiative unterstützen, die sind recht prominent, also unter anderem sind zahlreiche Politiker dabei, viele ehemalige Kulturminister haben unterschrieben, auch Jacques Lang, den wir hier ganz gut kennen, auch die gegenwärtige Kulturministerin Roselyne Bachelot unterstützt diesen Aufruf. Und ja, das ist also schon eine ziemlich prominente Unterstützergemeinde. Interessant dabei ist, dass es seit einigen Tagen eine Gegenpetition gibt, wo Leute sagen, nein, die Umbettung ins Pantheon, also es geht ja da nicht nur um eine Plakette, sondern richtig um die Umbettung der Gebeine dieser beiden Dichter. Das führt zu weit, weil es eben auch ein Symbol, also hier geht es mehr um Identitätspolitik als um Literatur. Das soll nicht geschehen. Also hier kabbelt man sich ganz schön in Frankreich zurzeit.
Aber Schriftsteller sind ja nicht gerade irgendwie in der Überzahl im Pantheon. Wer liegt da eigentlich? Ja. Ist das schon ziemlich untypisch eigentlich?
Ne? Ja, au grand homme la patrie reconnaissante, also das dankbare Vaterland seinen großen Männern, das steht am Portal und es geht eigentlich mehr um Staatsmänner und Politiker darum. Es gibt auch einige Literaten, die darin liegen, Alexandre Dumas, Victor Hugo vor allem, aber man weiß nicht, ob er wegen als Literat hauptsächlich da geehrt wird oder als großer Mann des Landes, eben auch als Staatsmann. Rousseau, Voltaire, Emile Zola, aber das war es schon fast. Und andere große Dichter wie Baudelaire etwa oder Proust oder Sartre, die findet man dort eben nicht. Im Übrigen auch fast keine Frau.
Sie haben gerade schon von den Fürsprechern gesprochen, aber auch von den lautstarken Gegenstimmen, die also gegen diese Umbettung sind. Welche Argumente genau führen die an?
Ja, also ein Hauptpunkt ist da, ist, die beiden würden jetzt gar nicht eben wegen der Literatur geehrt, sondern weil sie homosexuell waren. Und es gehe also vor allem um politische Korrektheit, um Identitätspolitik, um Symbole. Und das habe mit dem Pantheon nicht so viel zu tun. Manche Argumente der Gegner sind auch etwas seltsam. Das heißt, Rimbaud sei ja nicht patriotisch genug gewesen. Und der Rimbaud war auch, hätte sich auch eher ja, in den Ardennen, wo er herkommt, für die Eroberung durch die Deutschen ausgesprochen. Dann sagen manche, naja, man soll der Provinz doch ihr Recht lassen. Warum alles nach Paris holen, in Paris ehren? Gerade Rimbaud sei doch in seinem Charleville-Mézières in den Ardennen ein Star gewesen. Und man müsse doch jetzt nicht denen auch noch den, ja, diesen Star rauben. Es gibt aber auch stichhaltige Argumente, wie ich finde, zum Beispiel eben, dass Verlaine sich gar nicht im Pantheon selbst gesehen hätte und auch Rimbaud nicht. Das waren ja antibürgerliche Literaten und deswegen würde das ja überhaupt nicht passen. Man würde praktisch gegen ihren Willen sie in diese Ruhmeshalle, in diese pathetische holen.
Dirk Furch, jetzt haben Sie Ihre Meinung schon ein bisschen durchschimmern lassen. Sie kennen die französische Literaturszene, die französischen Feuilletons. Ist das eine Spiegelfechterei oder wie beurteilen Sie diese Kontroverse?
Ja, ich habe das am Anfang auch etwas mit einem Lächeln zur Kenntnis genommen, dass man sich da plötzlich so aufregt und sich so streitet über diese Umbettung. Aber es steht dahinter natürlich schon ein bisschen mehr. Also es steht dahinter, dass man auch in der Gesellschaft unterschiedliche Meinungen heute auch noch zur Homosexualität hat. Und wenn man sich vergegenwärtigt, was eine Nachkommin von Arthur Rimbaud in ihrer Abwehr geschrieben hat, dass sie das nicht möchte, dass Homosexualität in Verbindung mit so einer Ehrung für Arthur Rimbaud gebracht wird, weil der sei ja gar nicht schwul gewesen, habe nur weil er Geld gebraucht habe, sich mit Verlaine da eingelassen. Da sieht man eigentlich, dass dieses Thema vielleicht ja doch in die öffentliche Diskussion jetzt wieder gebracht werden muss.
Rimbaud und Verlaine, Seite an Seite im Pantheon. Dirk Furich war das über eine Debatte in Frankreich. Vielen Dank. Die Beleidigung im Vorbeigehen, eine Missachtung bei der Bestellung im Restaurant oder auch die leidvolle Erfahrung bei der Wohnungssuche immer wieder abzublitzen. Alltag schwarzer Menschen nicht nur, aber auch in Deutschland. Belegt und vielfach erfahren, aber bislang nicht in Zahlen gefasst. Der sogenannte Afrozensus soll genau das jetzt leisten. In den vergangenen Monaten wurden mehrere tausend Menschen afrikanischer Herkunft online befragt nach ihrem Leben in Deutschland. Dieses Projekt wurde gefördert von der Antidiskriminierungsstelle des Bundes und durchgeführt unter anderem von dem Think Tank Citizens for Europe, einer zivilgesellschaftlichen Organisation, die sich stark macht für Teilhabe, Vielfalt und Demokratie in unserer Gesellschaft. Für Citizens for Europe hat Joshua Kwesi Akins den Afrozensus mitverantwortet. Als Politikwissenschaftler ist er zudem an der Universität Kassel tätig. Ich habe ihn vor der Sendung gesprochen. Welche Fragen haben Sie im Afrozensus gestellt? Können Sie ein paar Beispiele nennen?
Ja, sehr gerne. Also es ging da natürlich auch um Fragen nach Diskriminierung. Es ging um die Realität, die schwarze Menschen in Deutschland erleben, zum Beispiel auf dem Wohnungsmarkt, auf dem Arbeitsmarkt, aber auch im Alltag. Wir haben einfach gefragt, in welchen Bereichen haben Sie in den letzten 2 Jahren Diskriminierung erlebt? Dann gab es auch die Möglichkeit, das noch einmal etwas genauer zu beschreiben. Es war uns aber auch wichtig, danach zu fragen, was die Menschen selber einbringen in diese Gesellschaft, aber auch in andere Gesellschaften, zu denen sie diasporische Bezüge haben. Es ging also auch um das zivilgesellschaftliche Engagement. Es ging auch darum, nochmal genauer zu verstehen, wie schätzen schwarze Menschen die Situation in Deutschland ein? Wie sieht es aus mit dem Vertrauen in bestimmte Institutionen, zum Beispiel in die Polizei, wo es eben auch da die Möglichkeit gab, nochmal genauer zu beschreiben, wenn es da eventuell Diskriminierungserfahrungen gab. Und so haben wir also ein umfassendes Bild der Lebenssituation von schwarzen Menschen in Deutschland in ganz vielen Lebensbereichen, zum Beispiel auch Gesundheit und Bildung, 2 andere Bereiche, wo wir wussten, dass da die Communities Erfahrungen machen, von denen es wichtig ist, die genauer anzuschauen. Also all diese Bereiche haben wir abgefragt und Menschen konnten da ausführlich Auskunft über ihr Erleben geben.
Sie haben sich also nicht konzentriert beim Afrozensus nur auf diese negativen Seiten der Lebenswirklichkeit, also auch das vielleicht eine Gegenrichtung gegen die Diskriminierung und die Reduzierung immer nur aufs Problematisieren. War Ihnen das wichtig?
Ja, es ist wichtig, dass wir nicht reduziert werden auf die Diskriminierung, die wir erleben. Es ist wichtig anzuerkennen, dass schwarze Menschen Beiträge leisten zu dieser Gesellschaft, die auch sichtbar gemacht werden müssen. Aber es ist klar, antischwarzer Rassismus und andere Formen der Diskriminierung sind eben leider ein Bestandteil der schwarzen Lebensrealität in diesem Land und müssen deswegen genauer angeschaut werden.
Wenn ich Sie richtig verstehe, geht es also darum, Erlebtes, Erfahrenes in Zahlen zu übersetzen. Wo bleibt da die Subjektivität noch? Driftet man dann ab in die Objektivität? Ist das Ihr Ziel?
Nein, auf gar keinen Fall. Wir haben da sehr differenziert nachgefragt und es geht auch nicht nur um Zahlen. Es gibt da auch offene Antwortmöglichkeiten. Menschen konnten da Erlebnisse auch schildern. Und was auch wichtig ist zu verstehen, der Afrozensus verzahnt qualitative und quantitative Zugänge. Also da geht es um Zahlen, um Häufigkeiten, aber auch um das Erleben und die Mechanismen hinter den Erfahrungen. Und deswegen gibt es eben die Online-Befragung, aber auch ExpertInnen-Interviews und Fokusgruppen, wo wir mit schwarzen Menschen gerade aus den Lebensbereichen Gesundheit und Bildung nochmal tiefer reinschauen in das Erleben und in die Muster, die hinter den einzelnen Erfahrungen stehen.
Jetzt sind die Daten zusammengetragen. Was wird genau mit den Ergebnissen geschehen? Sie haben gerade schon von Mustern gesprochen. Das heißt, man schaut nach Regelmäßigkeiten, nach bestimmten Erlebnissen, denen man dann doch eine Allgemeingültigkeit geben kann?
Also zumindest den tiefsten Einblick, der bisher möglich war über schwarzes Erleben in Deutschland. Und mit diesen Ergebnissen wollen wir dann in zwei Richtungen gehen. Das eine ist ganz klar in Richtung Politik. Hier ist es wichtig, dass man auf Bundesebene, auf Landesebene und auch auf Kommunalebene genau versteht, was ist das Erleben von schwarzen Menschen? Was muss sich da ändern? Inwiefern müssen bestehende Antidiskriminierungsrichtlinien geändert werden? Inwieweit kann der Diskriminierungsschutz gestärkt werden? Das ist das eine. Das andere ist aber, dass diese Daten auch wichtig sind für uns selber, für schwarze Selbstorganisationen, die sich ja seit Jahrzehnten hier in diesem Land organisieren und engagieren, wo es gerade auch um das Empowerment von schwarzen Menschen geht. Und da passiert schon ganz wunderbare und wichtige Arbeit. Aber auch diese Arbeit kann besser werden, kann gestärkt werden durch so einen tieferen Einblick. Das sind also die zwei Stoßrichtungen, in die es geht.
Sie haben gerade gesagt, es ist wichtig für uns selber. Diese empirische Forschung liegt in der Hand der Community, wenn man es so formulieren darf. Warum wird es nicht von staatlicher Seite aus gemacht? Ein Zensus wird ja normalerweise von einer Regierung in Auftrag gegeben und von staatlicher Seite durchgeführt.
Ja, das ist, denke ich, ganz, ganz wichtig, dass schwarze Menschen selber auf ihre Lebensrealitäten schauen, dass wir die Vielfalt auch innerhalb der schwarzen Erfahrung abbilden, dass wir also nicht die Objekte sind eines forschenden Blicks von außen, sondern dass wir selber die Wissenssubjekte sind, die unsere Lebensrealitäten differenziert anschauen, denn um die zu verstehen, ist es ja auch wichtig, auf die kollektiven Erfahrungen zurückzugreifen, die sie prägen. Und deswegen ist es wichtig, dass wir das selber in die Hand nehmen. Natürlich ist da auch die Frage des Vertrauens eine ganz besondere, denn in Deutschland gibt es ja durchaus auch Erfahrungen damit, dass solche Forschungen dann auch wieder zur Diskriminierung mit beitragen.
Darf man so weit gehen und sagen, dass der Afrozensus auch Teil des großen Prozesses der Dekolonisierung ist, den wir gerade in vielen Institutionen und in vielen Bereichen unserer Gesellschaft beobachten?
Das würde ich auf jeden Fall sagen, denn auch dazu haben wir konkrete Fragen im Afrozensus gestellt, zum Beispiel zur Frage der Restitution von zur Kolonialzeit geraubten Kulturgütern. Und natürlich kann man auch allgemein sagen, antischwarzer Rassismus selber ist Teil der kolonialen Gegenwart. Und ein Projekt, was schwarze Perspektiven sichtbar macht, um dem entgegenzutreten, ist auf jeden Fall ein Projekt der Dekolonisierung.
Der Afrozensus ist die erste Erhebung dieser Art in Deutschland. Hinkt Deutschland da anderen Ländern womöglich hinterher? Und wenn ja, warum?
Ja, ich würde sagen, dass Deutschland da teilweise anderen Ländern hinterherhinkt. Man sieht auch gerade jetzt in der Corona-Krise, die wir auch thematisiert haben, dass es in anderen Ländern zum Beispiel Daten gibt zur Morbidität und zur Mortalität, also zu der Stärke der Erkrankung und zur Sterblichkeit, wo man feststellt, dass schwarze Menschen sowohl in England als auch in den USA disproportional betroffen sind, wo also klar ist, die Auswirkungen von Rassismus reichen dann auch in diese Lebensbereiche mit hinein. Das können wir in Deutschland jetzt so noch gar nicht sagen, auch wenn wir befürchten müssen, dass es auch hier entsprechende Unterschiede gibt. Also da sehen wir, das hat auch ganz direkte Auswirkungen, dass teilweise fehlen solcher Daten. Gleichzeitig ist es aber, ich habe es gerade schon angedeutet, ja auch wichtig, dass vor dem Hintergrund auch der deutschen Geschichte zu betrachten. Und deswegen ist es wichtig, wer und wie die Daten dann erhoben werden. Da haben wir uns übrigens Qualitätskriterien gegeben, die auch nochmal über den deutschen und europäischen Datenschutz, der ja schon sehr streng ist, hinausreichen, wo es darum geht, dass wir sicherstellen, dass unterschiedliche schwarze Perspektiven auch konzeptionell beteiligt sind, dass die Daten auf gar keinen Fall dazu verwendet werden können, schwarze Menschen nachher zu schädigen. Also da ist es, denke ich, wichtig wahrzunehmen, wie sehr man da auch kontextspezifisch, auch dann für den deutschen Kontext, genau agieren muss. Gleichzeitig hoffen wir natürlich, dass das ein Anfang war. Der Afrozensus ist so gestaltet, dass es uns zumindest möglich ist, das in Zukunft vorbehaltlich weiterer Förderung weiter durchführen zu können und dann auch über die Zeit zu verknüpfen. Und so hoffen wir, dass das ein Startschuss ist einer tieferen Beschäftigung mit diesen Fragen. Ein Startschuss auch der umfassenderen Anwendung von Antidiskriminierungs- und Gleichstellungsdaten, für die der Afrozensus ein wichtiges Beispiel ist.
In Kultur heute in unserer Sendung thematisieren wir ja auch immer wieder das Leben schwarzer Kulturschaffender in Deutschland. Und in mehreren Gesprächen der vergangenen Monate haben wir immer wieder gehört, dass der schwarze Dirigent vor dem Symphonieorchester, dass die schwarze Ballerina im Ballett und dass die schwarze Schauspielerin in der Rolle der Staatsanwältin die Ausnahmen sind und nicht selten schwerwiegende Rassismuserfahrungen in ihren jeweiligen Branchen gemacht werden. Ist auch das Thema gewesen im Afrozensus?
Ja, einer der Bereiche, wo wir genauer nachgefragt haben, ist eben der Bereich Kunst, Kultur. Hat man da Diskriminierungserfahrungen gemacht? Wenn ja, welche Art? Und da sind wir eben auch schon sehr gespannt auf die genauere Auswertung. Es ist aber jetzt schon klar, dass das leider ein Bereich ist, in dem Menschen Diskriminierung und auch antischwarzen Rassismus erfahren, sowohl als Zuschauende, als Konsumentin, als auch als Produzentin und Kreative, als Künstlerin selbst.
Wird man mit den Zahlen, die eines Tages dann vorliegen und den Ergebnissen eigentlich das Ziel verfolgen können, mehr Glaubwürdigkeit, so schlimm das klingt, aber mehr Glaubwürdigkeit der schwarzen Community in Deutschland zu erreichen?
Also wir sind uns unserer Erfahrungen hierzulande bewusst. Also da geht es nicht um die grundsätzliche Glaubwürdigkeit, sondern da geht es um das genauere Hinschauen, die tiefere Analyse und dann eben auch die Möglichkeit, daraus konkretere Forderungen und Bedarfe abzuleiten. Wir haben die klare Erwartung, dass Deutschland auch gerade auch seinen menschenrechtlichen Verpflichtungen, die da ganz klar sind im Bereich Antirassismus, nachkommt, dass die Erfahrungen schwarzer Menschen ernst genommen werden und dass hier gehandelt wird. Denn das sind relevante Beispiele für Dynamiken, die Menschenrechte, die Grundrechte verletzen, wo also die Grundlagen unserer freiheitlich-demokratischen Gesellschaft tatsächlich angeknackst, teilweise bedroht werden. Und das ist, denke ich, eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Da ist die schwarze Erfahrung, denke ich, eine Chance, eine Möglichkeit zu verstehen, wo und wie Deutschland seinen grundlegenden Idealen nicht vollumfänglich gerecht wird und was da zu tun ist, auch im Sinne der Dekolonisierung, dass schwarze Menschen in Deutschland den Alltag, die Berufswelt, die Kultur, so viele Lebensbereiche anders erleben.
Joshua Kwesi Akins von Citizens for Europe. Wir sprachen über den Afrozensus. Die Sammlung der Daten ist jetzt abgeschlossen. Wer einen Garten umgräbt, sollte vorsichtig sein, insbesondere wenn es der Garten eines Museums ist. Da könnten Kunstwerke zum Vorschein kommen, wie jetzt in Berlin geschehen. Enne Seidel mit den Kulturmeldungen.
Im Garten des Kunsthauses Dahlem, da sind bei Bauarbeiten tatsächlich zwei Skulpturen gefunden worden. Und eine davon ist auch schon identifiziert. Es handelt sich um ein wichtiges Werk von Arno Breker, einem der führenden Künstler der NS-Zeit. Das Gebäude, in dem das Kunsthaus Dahlem heute sitzt, war einst Brekers Atelier. Bei der im Garten gefundenen Skulptur handelt es sich um einen überlebensgroßen Kopf aus weißem Marmor, entstanden 1940 und bekannt unter dem Titel Roman Nichel. Und dass dieses Werk nun so unverhofft wieder aufgetaucht ist, das freut Dorothea Schöne, Direktorin des Kunsthauses Dahlem.
Wir kennen von Breker so die wichtigen Hauptwerke, aber es gibt einfach auch viel, was verschollen war. Und dass nun in diesem Haus vollkommen durch Zufall plötzlich zwei Arbeiten auftauchen und eine davon wirklich zweifelsfrei zu den bedeutendsten, die er in der Zeit seiner besonderen Förderung durch das NS-Regime gestaltet hat, wieder aufgetaucht ist. Und dieses besondere Werk, was wir sofort auch haben identifizieren können, dann auch noch so eine herausragende Geschichte hat innerhalb seines Oeuvres, ist halt einfach ein besonderer Fund.
Dorothea Schöne vom Kunsthaus Dahlem zum Überraschungsfund in ihrem Garten. Die beiden Skulpturen sollen nun bis Januar im Kunsthaus ausgestellt werden. Und noch eine traurige Nachricht, der irische Schriftsteller Sam McBratney ist gestorben. Bekannt vor allem für ein ganz zauberhaftes Bilderbuch über zwei Hasen. Ein großer Hase und ein kleiner Hase wollen sich gegenseitig beweisen, wie lieb sie sich haben. Nämlich bis zum Mond und wieder zurück. Weißt du eigentlich, wie lieb ich dich hab? So der deutsche Titel dieses Kinderbuchs, das in mehr als 50 Sprachen übersetzt wurde. Autor Sam McBratney wurde 77 Jahre alt.
Enne Seidel mit den Kulturmeldungen. Vielen Dank dafür. In den Informationen am Abend geht es unter anderem um die Haltung des Ethikrates zum sogenannten Immunitätsausweis. Ab 18.10 Uhr hier im Deutschlandfunk. Zuvor verabschiedet sich am Mikrofon Marja Elmenreich.